Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Einen recht schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren. Aus dem Bukarester Hörfunk begrüßt Sie ganz herzlich Monika Strava zur Mai-Ausgabe des Funkmagazins, der Gemeinschaftssendung des Funkforums des Vereins deutschsprachiger Redaktionen aus Rumänien und Ungarn. Auch in diesem schönen Wonnemonat Mai waren wir unterwegs, um über anregende Veranstaltungen zu berichten. Und eines kann ich Ihnen sagen, es war viel los im Monat Mai. Und das sind unsere heutigen Programmpunkte. Die Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola ist die diesjährige Trägerin des Preises der Stadt Temeswar für europäische Werte. Die Preisverleihung fand am 22. Mai in Temeswar statt, über die wir heute berichten. Des Weiteren blicken wir in der heutigen Sendung gemeinsam auf die Jubiläumsfeier der deutschen Spezialabteilungen in Rumänien zurück, die es seit 25 Jahren an Schuleinrichtungen in Temeswar und Bukarest gibt. Wir berichten des Weiteren über zwei hochkarätige Konferenzen, die in diesem Monat in fünf Kirchen, Hermannstadt und Klausenburg stattgefunden haben. Und nicht zuletzt berichten wir über die fünfte Ausgabe der Smart Airport Cities Konferenz, die in Kronstadt Mitte Mai stattgefunden hat. In der Hoffnung, dass Sie mit uns gehen werden, wünsche ich Ihnen, werte Damen und Herren, beste Unterhaltung.
Wir sprechen Ihre Sprache.
Den ersten Aufenthalt machen wir heute in Temeswar. Die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, ist die diesjährige Trägerin des Preises der Stadt Temeswar für europäische Werte. Der Preis wurde vor 2 Jahren ins Leben gerufen und würdigt Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die einen besonderen Beitrag zur Förderung europäischer Werte aufweisen. Die erste Trägerin dieses Preises ist die moldauische Präsidentin Maia Sandu, die diese Auszeichnung im vergangenen Jahr erhalten hat. Roberta Metsola war am vergangenen Donnerstag, am 22. Mai, in Temeswar zu Gast. Sie traf sich zu einem Gespräch mit rund 800 Jugendlichen und nahm den Preis innerhalb einer Gala entgegen. Adriana Delan von der deutschen Sendung von Radio Temeswar berichtet.
Die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, traf sich am Vormittag in der Innenstadt mit dem Temeswarer Bürgermeister Dominik Fritz. Gemeinsam unternahmen die beiden einen Rundgang durch die Altstadt, vom Domplatz über den Freiheitsplatz und über die mit Schirmen überdachte Alba-Julia-Straße bis zum Opernplatz und weiter entlang der rumänischen Kathedrale bis zur Banater Philharmonie. Im Kapitolsaal der Philharmonie trafen sich die beiden mit rund 800 Schülern und Studenten aus Temeswar und Umgebung. Die Jugendlichen konnten dabei Fragen stellen und EP-Präsidentin Metsola antwortete ausführlich darauf und ermutigte sie, sich für Europa zu engagieren.
Das war unglaublich. Es waren 800 Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, die ihr Fragen gestellt haben. Das Ganze war auf Englisch komplett. Es war eine ganz konzentrierte Atmosphäre, eine ernsthafte Atmosphäre. Die jungen Menschen wollten wissen, was sie selber tun können, um für Europa zu kämpfen. Roberta Metsola hat sehr klare Antworten gegeben und ich glaube, das zeigt, dass wirklich ein großes Bedürfnis da ist für Dialog und dass aber auch hier in Temeswar wir ein großes Potenzial haben, wirklich für Europa aufzustehen und für die europäischen Werte zu kämpfen, auch und gerade in der jungen Generation.
Sagt Bürgermeister Dominik Fritz, der Roberta Metsola anschließend im Rathaus empfangen hat.
Das ist eine große Ehre. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie endlich hier ist. Ich war 2022 bei ihr zu Besuch in Brüssel, habe sie eingeladen nach Timișoara und jetzt ist sie gekommen und sie bekommt natürlich auch einen bedeutenden Preis, den Temeswar-Preis für europäische Werte, den wir letztes Jahr zum ersten Mal vergeben haben, damals an Präsidentin Maia Sandu. Den bekommt sie jetzt und damit wollen wir zum Ausdruck bringen, dass wir dankbar sind für ihre Anstrengungen im Europäischen Parlament für Europa. Sie war die Erste, die nach Kiew gereist ist, zum Beispiel nach der russischen Invasion. Sie kämpfte für den Schengen-Beitritt von Rumänien und von daher verdient sie diesen Preis. Und in diesen sehr unruhigen Zeiten müssen die Europäer Farbe bekennen und das machen wir mit diesem Besuch.
Wie hat sie auf die Nachricht reagiert, dass sie den Preis erhalten hat?
Sie war sehr, sehr glücklich. Sie war ein bisschen besorgt, ob wir denn ein Datum finden würden, wo es klappen würde. Wir versuchen das schon seit ein paar Monaten und jetzt im Mai hat es endlich geklappt. Ich freue mich, dass es so kurz nach den Wahlen war. Präsident Dahn hat sie auch schon getroffen auf ihrem Stopp in Bukarest am Flughafen, hier auf dem Weg nach Temeswar. Und jemand, der so viel beschäftigt ist, sie reist von hier aus weiter in die Vereinigten Staaten. Das freut mich total, dass sie nicht nur einfach in die Hauptstädte geht, sondern eben auch in so wichtige Städte wie Temeswar.
Am Nachmittag wurde die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, innerhalb einer Gala im Timiș-Kino für ihre führende Rolle in Krisenzeiten, ihre Unterstützung für die Ukraine und die Republik Moldau sowie für ihr Engagement um den Beitritt Rumäniens zum Schengen-Raum mit dem diesjährigen Preis der Stadt Temeswar für europäische Werte gewürdigt. Die Laudatio auf Roberta Metsola sprach Bürgermeister Dominik Fritz. Der Preis wird jährlich von einer Kommission erteilt, die aus mehreren Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens besteht. Mitglieder der Kommission sind neben Bürgermeister Dominik Fritz die Schriftstellerin Adriana Babeci aus Temeswar, die Regisseurin und Filmemacherin Anca Miruna Lozorescu aus München, die Richterin am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag Julia Motok, der Dirigent und Leiter der Symphonischen Orchester in Köln und Paris Christian Macellaru und die Botschafterin der Ständigen Delegation Rumäniens beim UNESCO in Paris Simona Miculescu. Roberta Metsola nahm den Preis stellvertretend für das Europäische Parlament entgegen.
Mit dieser Auszeichnung erneuern wir im Europäischen Parlament unser Versprechen, die Werte zu verteidigen, die uns zusammengeführt haben, für die Zukunft zu kämpfen, die Sie und Ihre Kinder verdienen, und ein Europa aufzubauen, das nicht nur aushält, sondern auch inspiriert. Temeswar, ich danke dir für diese Ehre.
Timișoara, îți mulțumesc pentru această onoare.
Glückwünsche für die neue Preisträgerin brachten zum Ausdruck über Videoaufnahmen der Präsident des Rates der Europäischen Union, Antonio Costa, die Präsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, und der neu gewählte Präsident Rumäniens, Nicos Jordan, sowie in Präsenz anwesend der rumänische Außenminister Emil Hurezeanu. Mit diesem Preis ist auch ein Geldbetrag im Wert von 30.000 Euro verbunden, der von der örtlichen Wirtschaft bereitgestellt wird. Roberta Metsola wies die Geldprämie zurück. Der Betrag wird für die Preisverleihung im kommenden Jahr übertragen.
Funkmagazin.
Wir verweilen nun, werte Damen und Herren, ebenfalls in Temeswar. Eine besondere Schulfeier ereignete sich in diesem Monat im Karl-Singer-Festsaal des Adam-Müller-Gutenbrunn-Hauses in Temeswar. Den Anlass dazu gab das Jubiläum der deutschen Spezialabteilungen in Rumänien. Seit 25 Jahren ermöglichen sie Schülerinnen und Schülern nicht nur das rumänische Baccalaureat, sondern auch das deutsche Abitur, ein Doppelabschluss, der in ganz Europa Anerkennung findet. Daniel Spott von der deutschen Sendung des Temeswarer Radios und Fernsehens war bei der Feier dabei und berichtet darüber.
Bildung made in Europe. So lautete das Motto, das links und rechts der Bühne auf Plakaten in Lenaudeutsch hervorgehoben wurde. Ein bunter Sprachmix aus Deutsch, Rumänisch und Englisch, wie es typisch für die Schülerinnen und Schüler der Nikolaus-Lenau-Schule in Temeswar ist. Passender hätte man die Plakate kaum gestalten können. Schließlich geht es genau darum, interkulturelle Kompetenz, Mehrsprachigkeit und europäische Perspektiven. Dafür stehen die deutschen Spezialabteilungen in Rumänien seit einem Vierteljahrhundert. Es war ein Abend der Begegnungen. Ehemalige und aktive Lehrkräfte, Absolventinnen und Absolventen, Schülerinnen und Schüler, Vertreter aus Politik, Bildung und Verwaltung kamen zusammen, um auf eine Erfolgsgeschichte zurückzublicken. Gastgeber der Feier war der aktuelle Leiter der deutschen Spezialabteilung in Temeswar, Frank Lemke.
Ja, für mich ganz persönlich bedeutet das, dass ich die Chance hatte, mal ein anderes Land kennenzulernen und hier Leiter zu werden. Ja, das ist natürlich für mich, das ist so. Aber auch, jetzt mal in professioneller Hinsicht, habe ich gelernt, was alles noch möglich ist im Schulsystem außerhalb von Deutschland. Und das ist eine ganze Menge, wie wir heute Abend gesehen haben. Das rumänische Schulsystem ist schon ganz schön anders als das deutsche Schulsystem und deswegen sind auch die Schüler ganz schön anders als die deutschen Schüler und auch die Kollegen sind vielerlei Hinsicht anders als die deutschen Lehrer. Und das Schöne ist aber, was ich jetzt nach 2 Jahren sehr, sehr gut feststellen kann, ist, dass was Besonderes bei rauskommt, wenn man diese beiden Systeme zusammentut. Und das heißt nicht, dass man da irgendwie jetzt über die Unterschiede nicht mehr sprechen soll, aber bei aller Unterschiedlichkeit ergibt es irgendwie eine ganz spezielle, deswegen heißt es auch Spezialabteilung, ganz spezielle Kombination, die, wie wir auch gesehen haben, zu sehr, sehr guten Absolventen führt, im besten Fall. Wir bekommen ja von der rumänischen Seite jedes Jahr die Schüler zugewiesen, nach den Wahlen in der 8. Klasse und nach der Evaluare Nationale. Und da sind tatsächlich nicht alle Schüler auf dem höchsten sprachlichen Niveau, wenn die bei uns anfangen. Und das ist schon mal eine ziemlich hohe Herausforderung, wenn wir sie dann zum deutschen Abitur führen wollen. Also wir haben schon ganz schön viel verändert und Innovatives getrieben. Das wollen wir weiter vorantreiben. Wir haben jetzt unsere ganze Stellung ein bisschen gefestigt. Es ist auch sozusagen nicht nur von rumänischer Seite, sondern auch von deutscher Seite. Zuweilen mal wird das in Frage gestellt, ob sich das noch lohnt, diese Zusammenarbeit jetzt 25 Jahre danach und so. Und das haben wir jetzt aber, glaube ich, in ein ganz gutes Fahrwasser gebracht. Und dann wollen wir so eine Schulentwicklungsverfahren machen. Also wir suchen jetzt neue Austauschpartner. Wir versuchen, die Demokratieförderung in unserer Abteilung ein bisschen stärker zu machen. Also wir wollen alles, was es jetzt noch nicht so gibt, was wir aber aus Deutschland kennen, das wollen wir immer noch ein bisschen weiter etablieren. Neue Regelungen über den Umgang mit Handys und mit Tablets und so weiter. Das gibt es sozusagen von rumänischer Seite aus nicht. Und das wollen wir in Zusammenarbeit mit den Rumänen ein bisschen jetzt mal solide gestalten. Es ist gar nicht so einfach, immer Lehrkräfte zu bekommen nach Rumänien. Rumänien ist noch nicht so der Selbstläufer wie Westeuropa für Lehrer, die ins Ausland gehen wollen. Aber wir sind im Moment voll besetzt. Das sieht auch nicht so aus, als wenn da jemand bald gehen wird. Das sind sehr, sehr gute Lehrer, die wir haben, die unsere Abteilung voranbringen mit ihrem Unterricht, die sich gut fortbilden. Wir hospitieren kollegial zusammen. Und da sind wir bestens besetzt.
Eine besondere Würdigung erhielt der Abgeordnete der deutschen Minderheit im rumänischen Parlament, Ovidiu Ganz. Er war einer der entscheidenden Wegbereiter für die Gründung der Spezialabteilung in Temeswar am 1. September 2000.
Der damalige Bildungsminister hatte den Vorschlag an Deutschland gerichtet, neue Spezialabteilungen in Rumänien einzurichten, nicht nur in Bukarest. Und ich wollte unbedingt, dass auch Temeswar unter den Vorschlägen ist. Ich habe ihn darum gebeten, das hat er gemacht, neben Hermannstadt und Kronstadt. Und bis zum Schluss wurde die Spezialabteilung hier in Temeswar gegründet und nicht anderswo, was ein großer Erfolg für die Lenau-Schule ist, weil, Sie haben es ja auch gehört, sehr viele hundert Jugendliche diese Spezialabteilung mit Doppelabschluss absolviert haben, rumänisches Baccalaureat, deutsches Abitur und dadurch eine breite Palette an Möglichkeiten erhalten, um weiter zu studieren. Es war nicht einfach, es gibt Bürokratie auf beiden Seiten, wir haben sie aber überwunden, dank des Einsatzes von damaligen Kollegen, denen ich sehr dankbar bin. Und wir freuen uns inzwischen über 25 Jahre Spezialabteilung und sehr, sehr gute Absolventen. Das ist nicht einfach. Es sind zwei unterschiedliche pädagogische Konzepte, das rumänische und das deutsche. Das muss irgendwie harmonisiert werden. Es ist auch ein Problem, immer wieder qualifizierte Lehrkräfte in Deutschland zu finden, die entsandt werden nach Rumänien. Es gibt immer wieder bürokratische Änderungen oder gesetzliche Änderungen in Rumänien. Man muss das anpassen, dementsprechend. Es gibt schon einiges zu tun, aber an sich einmal gegründet und wie gesagt, seit 25 Jahren laufen, ist dieses Konstrukt ein Erfolgsmodell.
Heute besuchen rund 400 junge Menschen die beiden Spezialabteilungen in Temeswar und Bukarest. Sie nutzen ein Bildungssystem, das auf den Lehrplänen der Bundesrepublik Deutschland basiert und in enger Zusammenarbeit mit deutschen Partnern umgesetzt wird. Das Ergebnis: ein Doppelabschluss, das rumänische Baccalaureat und das deutsche Abitur. Doch welche Herausforderungen das mit sich bringt, sagt uns Deutschlehrkraft Lorete Kerescu.
Die deutsche Spezialabteilung ist eine Mischung der beiden Systeme. Also wir haben einerseits Lehrer aus Deutschland, andererseits natürlich die Lehrer aus Rumänien. Und für die Schüler ist es eine Herausforderung, die beiden Systeme zu verbinden. Das heißt, einige Lehrer verlangen nach der rumänischen Art viel mehr Information, die gelernt werden muss oder angewandt werden muss. Die Deutschen hingegen erwarten mehr Eigeninitiative, Gruppenarbeit, selbst lernen, selbst herausfinden, eigene Lösungen finden. Und natürlich fällt das einigen Schülern schwer, denn es ist dann nicht leicht oder nicht jedermanns Sache, sich irgendwie alles selbst anzueignen. Also der Lehrer hat dann eher eine Moderatorenrolle, er zeigt den Weg, aber den Weg geht man mehr oder weniger allein. Und das ist eigentlich das Interessante, finde ich, als Lehrer. Sehr, sehr viele Projekte. Wie gesagt, man geht auch auf die Erwartungen der Schüler ein und die Schüler informieren sich dann noch mehr als konkret nur der konkrete Unterricht in der Schule stattfindet. Ich sehe immer das Gute in beiden Systemen und eigne mir das an. Ich bin auch wirklich die Mediatorin, also es gibt auch Kommunikationsnuancen, sagen wir mal, zwischen den rumänischen Kollegen, also wie die Rumänen denken, wie die Deutschen denken und dann versuche ich auch immer wieder zu vermitteln, nicht, dass wir jetzt Probleme hätten, aber es gibt manchmal so kleine Sachen, die in Deutschland anders sind als in Rumänien. Man ist vielleicht in Rumänien viel spontaner. Wir erfahren heute, wir haben eine Sitzung, okay, wir müssen uns fügen. In Deutschland muss man das einen Monat vorher planen und solche Sachen. Und das heißt, ich habe aus beiden Systemen was gelernt und ich zeige dann eben auch den deutschen Kollegen, wie es die rumänische Seite macht, denn ich habe ja beides in mir. Und natürlich kann ich auch die Schüler verstehen oder versuche zu vermitteln, naja, ich gebe einen strengeren Plan nach dem rumänischen System, aber ich lasse eben dann frei denken und frei arbeiten nach dem deutschen System, also eine Kompromissvariante. Also man lernt voneinander und das hilft beiden Systemen in der Spezialabteilung. Mathe, kommen Sie mit gelernten Sachen und im Nachhinein müssen Sie eben schauen, okay, und wie denke ich es jetzt weiter? Und das ist dann eben ein Überbleibsel des rumänischen Systems und das neue Deutsche dann hinzu, also wie eine Kombination der beiden.
Einen Höhepunkt des Abends bildete die Präsentation des Buches »Mehr als ein Vierteljahrhundert deutsche Spezialabteilungen in Rumänien«. Frank Lemke stellte es persönlich vor, eine Chronik der vergangenen Jahre und ein Ausblick auf die Zukunft eines Bildungsprojekts, das europaweit Maßstäbe setzt.
Die deutsche Sendung von Radio Temeswar ist täglich live empfangbar ab 13 Uhr örtlicher Zeit, 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 630 kHz Mittelwelle in Westrumänien, aber auch in Teilen Ungarns und Serbiens sowie ab 19 Uhr Ortszeit auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Beide Sendungen sind auch online empfangbar im Livestream unter www.radiotimisoara.ru/asculta.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Ich nehme Sie nun mit, werte Damen und Herren, nach Fünfkirchen in Ungarn. Am 9. und 10. Mai lud die Universität Fünfkirchen unter dem Titel Spiel und Gesellschaft zu einer internationalen Konferenz ein. Die Hauptvorträge hielten Valeria Spazzoli, politische Assistentin der Europäischen Kommission, und Dr. Francesca Berti, Spielforscherin an der Freien Universität Bolzano. Im Anschluss folgten verschiedene Workshops und Vorträge, die sich alle um das Thema Spiel in der Pädagogik treten. Ehrengast der Veranstaltung war der Spielforscher Professor Dr. Jai Paul L. Rupnarine von der Syracuse University New York. Über den Gedanken hinter dem Konferenzthema Spiel und Gesellschaft sowie über das Programm selbst erzählte unserer Kollegin Melita Hengel von der Redaktion in Fünfkirchen die Organisatorin Dr. Zsuzsanna Agora von der Universität Fünfkirchen.
Zwei Tage lang stehen Spiele im Mittelpunkt hier an der Universität in Fünfkirchen. Zum Einstieg die Frage, welche Idee versteckt sich hinter dieser Konferenz?
Ja, also es freut mich, dass du diese Frage gestellt hast, weil dann habe ich die Möglichkeit, darüber zu erzählen, was ich eigentlich mache. Meine Forschungen sind in dem Feld von historischer Psychologie. Das scheint ziemlich weit von diesem Thema zu sein, denn ich befasse mich mit dem Bösen, mit dem kollektiven Bösen. Aber aus diesen Forschungen ist mir klar geworden, wo die Wurzeln dieser Bosheit, menschlichen Bosheit, liegen. Und ich dachte mir, wenn wir zusammenhaltende, kooperierende Gesellschaften haben wollen und wenn wir uns besser fühlen wollen in einer gespaltenen Welt, politisch und in mehreren Hinsichten gespaltenen Welt, dann sollen wir nach neuen Wegen suchen. Und so bin ich zum Spiel gekommen. Weil Spiel bietet uns die Möglichkeit, Kulturen zu verbinden, unsere kulturelle Identität zu pflegen, wie jetzt gerade in diesem Fall, und lustig sein, schöne Momente erleben und das Gemeinsame miterleben können. Deswegen ist die Konferenz.
Das war also der Grundgedanke. Was ist jetzt das Thema? Also wer ist dabei und über was hört man, wenn man hier an dieser Konferenz teilnimmt?
Was für die Ungarndeutschen wichtig ist und für unsere Nationalitäten, Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen, dass wir extra ein deutschsprachiges Programm veranstaltet haben. Von der Kirchlichen Hochschule Wien sind einige Kolleginnen gekommen, die jetzt zum Beispiel über Mindful Games präsentieren oder andere Möglichkeiten wie Spiel in der Schule oder in dem Kindergarten eingesetzt werden kann. Ich würde besonders empfehlen, den Workshop von Kollegen Dr. Gerhard Friedrich, kommt aus Bielefeld, Universität Bielefeld, und er zeigt uns, wie man in der Elementarpädagogik das mathematische Denken fördern kann, spielerische Art. Andererseits möchte ich Sie noch auf den Workshop von Susanne Majoros Tod aufmerksam machen, die uns die Pädagogik von Franz Kett vorstellen wird. Das sind wirklich spannende Programme mit einem bunten Angebot, aber nicht nur für Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen, sondern auch für die Gemeinschaften, die ihre kulturelle Identität pflegen wollen. Denn das Ungarndeutsche Methodische Zentrum lässt sich hier auch vertreten mit solchen Spielentwicklungen, die extra oder besonders für die Förderung der ungarndeutschen kulturellen Identität entwickelt wurden. Also wir möchten, wenn immer mehr, möglichst viele Leute kommen würden und all dieses schöne Angebot kennenlernen würden.
Auf einzelnen Tischen sind auch Spiele ausgestellt. Wer hilft hier mit? Also was sieht man da?
Da sieht man zum Beispiel ein Gesellschaftsspiel, das wir im Laufe von 10 Semestern mit Kollegin Vera Grob entwickelt haben. Dieses Spiel fördert die lokale Identität in der Ohrmannschaft. Wir versuchen mit diesem Spiel Generationen in Dialog zu bringen, wo zum Beispiel das Enkelkind und der Großvater miteinander sprechen können, über ihre Erlebnisse, Gedanken sprechen können. Und etwas könnten sie auch über die Geschichte des Ortes lernen. Das andere Spiel, Europäische Identitäten, ist entwickelt aus dem Ziel, einerseits die Haupthelden der europäischen Literatur kennenzulernen. Zum Beispiel, es ist ein Rollenspiel, du könntest eben die Rolle von Clara von Dürrenmatts Drama übernehmen, dann bist du ein bisschen eifersüchtig und gekränkt und du hast also negative Ressourcen sozusagen, aber du musst dann mit diesen Ressourcen arbeiten, um mit den anderen aus einem anderen literarischen Stück Konflikte zu lösen. Und wenn alle Konflikte gelöst haben, dann bekommen wir ein Häuslein und dieses Häuslein wird auf das Brett gelegt. Und wenn alle Häuser auf dem Brett sind, dann haben wir Europa zu einem wohnbaren Ort, zu einem guten Ort gemacht. Das ist das Ziel dieses Gesellschaftsspiels.
Weltweit beschäftigen Sie sehr viele mit Spielen und mit Spielentwicklung. Wie haben Sie entschieden, wer heute zur Konferenz eingeladen wird, um einen Vortrag zu halten?
Wir haben eine sogenannte Call for Paper, eine Einladung in der Welt ausgestellt, überall in der Welt. Und wir hofften darauf, dass Kollegen aus aller Welt kommen. Und sie werden auch kommen, weil ein amerikanischer Professor zum Beispiel, der Gast unserer Konferenz ist, Professor Jaipur Rupnarain, wird darüber sprechen, wie Väter und Mütter mit ihren Kindern in verschiedenen Kulturen spielen, ob sie überhaupt spielen oder wenn sie spielen, wer spielt mit dem Kind, die Mama oder der Papa. Über diese Ergebnisse, Forschungsergebnisse werden wir sprechen. Wir haben auch die Europäische Kommission eingeladen und wir freuen uns sehr, weil ihre Vertreterin Valeria Spazzori an der Konferenz auch teilnimmt und nicht nur teilnimmt, sondern auch einen Vortrag hält über die europäische Kindergarantie, über die Rechte und Förderung der Kinder, die Probleme haben in ihrem Leben, zum Beispiel Armut oder verschiedene Probleme. Und unsere dritte Keynote-Sprecherin kenne ich schon seit langem, Francesca Berti. Sie ist die Organisatorin der Toccati Straßenfestival. Wir waren einmal schon im Rahmen eines Projekts gemeinsam und hatten die Möglichkeit, diese wunderschöne, bunte Welt zu erleben in der Stadt von Romeo und Julia. Das war wirklich ein wunderschönes Erlebnis. Also wir haben einige Gäste schon gekannt, andere haben sich gemeldet und jetzt lernen wir sie kennen. Und die Mannschaft ist international, aus englischem Sprachgebiet, aus den USA, aus Europa, verschiedenen Ländern, Österreich, Deutschland und aus Ungarn gleichzeitig.
Zu hören ist die deutschsprachige Radiosendung in Ungarn, Treffpunkt am Vormittag, täglich von 10 bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Sender der Nationalitäten auf 873 und 1188 kHz Mittelwelle, landesweit in Ungarn sowie in den Grenzgebieten des Landes, aber auch online unter www.mediaclick.hu.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Vom 20. bis zum 23. Mai unternahm die Forscherin Tamara Scheer eine Dokumentationsreise in Rumänien. Seit Jahren untersucht sie die Verbreitung und Verwendung der Sprachen verschiedener Völker innerhalb der Habsburger Monarchie. Sie sammelte vergessene Wörter aus Tagebüchern, Briefen und literarischen Werken und untersuchte, wie Sprache im Alltag der Habsburger Monarchie verwendet wurde. Vor Studenten und Interessierten hat die Wissenschaftlerin historisch Vorträge in Hermannstadt und Klausenburg gehalten. Die Veranstaltungen wurden von der Fakultät für Sozial- und Humanwissenschaften der Lucian-Blaga-Universität in Hermannstadt und den Fakultäten für Geschichte und Philosophie sowie für Europastudien der Babesz-Bolyai-Universität in Klausenburg in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum organisiert. Dr. Tamara Scheer ist Dozentin am Institut für Ost- und Südosteuropäische Geschichte der Universität Wien und Forscherin am Institut für Bibelwissenschaften und Historische Theologie der Universität Innsbruck. Mit ihr sprach meine Kollegin Gabriela Mesey von Radio Neumarkt.
Frau Scheer, Sie haben vergangene Woche Siebenbürgen besucht, Sie hatten Vorträge gehabt. Es handelt sich um eine Dokumentationsreise in Rumänien. Wie ist Ihre Reise abgelaufen?
Zunächst einmal möchte ich mich herzlich bedanken beim Österreichischen Kulturforum, das diese Vortragsreise unterstützt hat. Und dann natürlich bei meinen Kollegen in Sibiu und Cluj, die mich zu den Vorträgen eingeladen haben. Dana Stanciu und Vlad Popovici. Wir haben die Reise in Sibiu begonnen und ich muss sagen, ich war seit ungefähr 20 Jahren nicht mehr in Sibiu und es ist einfach großartig schön. Und was mir als erstes aufgefallen ist, sind die vielen, vielen offensichtlichen, aber auch kleinen, versteckten Zeugen der gemeinsamen Geschichte. Denn ich bin ja aus Wien und hier sind wir gewohnt, überall Kaiser Franz Josef oder König und den Doppeladler zu finden. Und wenn ich durch Sibiu spaziert bin, war das einfach wie zu Hause sein.
Welche Archive und historische Stätte hatten Sie untersucht?
Also meine zwei aktuellen Forschungsprojekte beschäftigen sich mit der Sprachenvielfalt in Österreich-Ungarn, also 1867 bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Und zwar mit der Armee, also der österreich-ungarischen Armee und der römisch-katholischen Kirche. Aber auch grundsätzlich mit Religionsausübung und Seelsorge in österreich-ungarischer Zeit, also nicht nur römisch-katholisch. Das heißt, in Sibiu, Alba Iulia und in Cluj bin ich natürlich mit offenen Augen durch die Friedhöfe spaziert, mir die Kirchen angesehen und war sehr glücklich, da ich sehr oft fündig geworden bin.
Was für Dokumente haben Sie recherchiert? Was haben Sie neu gefunden und wie alt sind diese Dokumente?
Ja, leider kann ich nichts zum Archiv sagen, weil das hat mir zwar gesagt, dass ich kommen darf, aber dann war es geschlossen. Das war ziemlich bitter.
Welche sprachliche Wendungen haben Sie besonders gefunden oder, wenn man das so sagen darf, anders als heute?
Also was für mich spannend war, ist, dass zum Beispiel in Cluj beim römisch-katholischen Dekanat war zum Beispiel dreisprachig. Ungarisch, Rumänisch und dann eben Englisch. Und das fand ich sehr spannend, weil ich hätte mir vielleicht, weil ja oft sonst, wenn in Cluj Dreisprachigkeit ist, Deutsch erwartet, aber dann war es Englisch. Aber man muss natürlich zurückdenken, was ja schon aus der Zeit Österreich-Ungarns kam. Wer ist an welchem Ort, wie sprachig und hat welche Religion? Und römisch-katholisch waren in erster Linie die Ungarisch sprachen in Siebenbürgen. Das Deutschsprachige hingegen findet man eben in den evangelischen Kirchen. Aber das ändert sich immer, je nachdem, welchen Ort im historischen Königreich Ungarn man besucht.
Seit wann untersuchen Sie die sprachliche Vielfalt der Habsburger Monarchie?
Also ich habe bereits 2012 begonnen und das wurde dann auch ein Buch, das vor 3 Jahren veröffentlicht worden ist. Da habe ich eigentlich begonnen, über die Armee zu forschen und die Sprachenvielfalt, weil ich immer wieder in älterer Literatur, aber auch in Filmen aus der Habsburger Zeit, ist mir aufgefallen, es gab diesen Mythos, dass die Offiziere alle Sprachen der Soldaten gesprochen hätten. Da hätte ich mir gedacht, naja, 11 bis 12 kann das so gewesen sein. Wie war das mit der Sprachenvielfalt organisiert? Und auch wie waren die Erfahrungen der Soldaten, der einfachen Soldaten und Offiziere mit der Sprachenvielfalt der Armee, und zwar überall in Österreich-Ungarn. Also mir war es ein Anspruch, wenn auf meinem Buch Habsburg steht, dann ist auch Habsburg drinnen.
Zu diesem Thema hatten Sie 2 Vorträge gehalten. Können Sie uns Einzelheiten über diese Vorträge sagen?
Also das Hauptthema war ein Überblick über die Sprachenvielfalt, aber ich habe es natürlich so ausgesucht. Es waren sehr viele Studierende auch dabei, also Studierenden der Geschichte, und denen habe ich einfach verschiedene Beispiele mitgebracht, die ich aus den Archiven seit den letzten 15 Jahren gesammelt habe. Zum Beispiel Tagebücher von Offizieren, die nach Siebenbürgen gekommen sind, um dort Soldaten auszubilden. Und zum Beispiel, wie schreibt ein Offizier, der aus Krakau stammt, also Polnisch als Muttersprache hat, der dann Deutsch in einem Militär gelernt hat und der dann nach Siebenbürgen kommt und in Ungarisch, Rumänisch Soldaten ausbilden muss. Und da habe ich sehr viele Tagebücher gefunden, die erzählen über Cluj, über Sibiu, über alle Orte in Siebenbürgen. Meistens schreiben die Soldaten darüber, in der Stadt, wenn sie dort spazieren gegangen ist, eine sehr wunderschöne Sprachenvielfalt, war eine Mischung von Sprachen, Religionen und Nationalitäten. Viele hätten sich das nicht erwartet, da in Österreich, also im österreichischen Teil, eigentlich immer so das Bild vorherrschend war, ja, das Königreich Ungarn, da ist die Politik, dass alles ungarisch sein soll, waren dann oft sehr positiv überrascht, dass eben vor Ort so viele verschiedene Sprachen gesprochen werden. Aber in den Tagebüchern steht eben auch, wie schwierig es ist, mit so viel Sprachen im Alltag klarzukommen, weil man eben meistens nicht alle beherrscht. Natürlich auch, selbst wenn der polnische Offizier Deutsch als Hochdeutsch kann, heißt das nicht, dass er das Sächsische auch versteht.
All diese Untersuchungen sind Teil einer Forschung.
Das Wichtigste für mich war eben, dass ich in Archiven überall im ehemaligen Österreich-Ungarn gearbeitet habe. Also ich habe Quellen, also persönliche Quellen und Verwaltungsquellen von Lviv, heute Ukraine, bis Sarajevo, Bosnien-Herzegowina ausgewertet. Und mir war es dann im Kapitel 1 sehr wichtig, einmal überhaupt zu erklären, wie hat das Sprachsystem funktioniert? Wie hat man das organisiert, wenn man Offiziere und Unteroffiziere benötigt, die all diese Sprachen sprechen von den Soldaten? Mein zweites wichtigstes Kapitel war dieses, wie war die Diskussion in der Politik, also in den Parlamenten und in der Presse über die Sprachenvielfalt? Aber auch, wie wurde es kritisiert? Und einer der größten Kritikpunkte war, dass die Offiziere oft nicht die Sprache der Soldaten gesprochen haben. Mein berührendster Moment in den 4 Tagen in Siebenbürgen war, dass ich mit Vlad Popovici von der Universität Cluj, wir haben gemeinsam die letzten 5 Jahre an einem Projekt gearbeitet, das sich zum Ziel gesetzt hat, 450 österreich-ungarische Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, die heute in der Krypta Santa Maria dell'Anima in Rom bestattet sind, aufzuarbeiten. Von den 450 waren ursprünglich 300 nicht identifiziert. Was bedeutet das? Den Familien wurde niemals mitgeteilt, was das Schicksal ihrer Väter, Söhne gewesen ist und wo sie begraben sind. Und Vlad Popovici und ich, haben einen Nachfahren, einer dieser Soldaten, der in Rom bestattet ist, in Turda besucht, haben ihm unser Buch übergeben. Und ich muss sagen, es war so ein berührender Moment, als man das Gesicht gesehen hat und die Dankbarkeit, jetzt zu wissen, was mit seinem Großvater im Ersten Weltkrieg passiert ist.
Die deutsche Sendung von Radio Neumarkt ist montags bis samstags live empfangbar ab 21 Uhr örtlicher Zeit sowie um Mitternacht mitteleuropäischer Zeit auf 92,3, 96 und 106,8 MHz Ultrakurzwelle in ganz Siebenbürgen sowie montags bis freitags zu denselben Uhrzeiten auf 1197, 1323 und 1593 kHz Mittelwelle, aber auch online im Livestream auf www.radioneumarkt.ro.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Am 15. Mai 2025 hat in Weidenbach bei Kronstadt die 5. Ausgabe der Smart Airport Cities Konferenz stattgefunden, ein zukunftsweisendes Forum für Innovation, nachhaltige Stadtentwicklung und intelligente Infrastruktur rund um den neuen Flughafen. Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Technologie diskutierten Strategien zur Entwicklung einer vernetzten Region, die Mobilität, Digitalisierung und Lebensqualität vereint. Im Mittelpunkt standen Smart City Konzepte, die das Flughafenumfeld in einen dynamischen Innovationsraum transformieren sollen. Kronstadt etabliert sich auch 2025 als innovatives Beispiel für eine Smart Airport City, technologisch fortschrittlich, nachhaltig und gut vernetzt. Der Flughafen Kronstadt-Weidenbach steht dabei im Mittelpunkt einer regionalen Vision, die Infrastruktur, Umwelt und Wirtschaft auf zukunftsorientierte Weise verbindet. Die zweite Ausgabe der Smart Airport Cities Konferenz fand am 9. Mai 2022 in Weidenbach bei Kronstadt statt. Im Mittelpunkt stand damals das Projekt des neuen internationalen Flughafens, der bis Ende 2022 eröffnet werden sollte. Im Mai 2023 versammelte die dritte Ausgabe der Konferenz über 220 Teilnehmer aus den Bereichen Luftfahrt, Wirtschaft, Tourismus und Regionalentwicklung. Ein Highlight war die Besichtigung des neu eröffneten Flughafens Kronstadt-Weidenbach. Die vierte Ausgabe der Konferenz im vergangenen Jahr zielte darauf ab, Kronstadt und Weidenbach als Modellregion für intelligente Flughafenstädte zu positionieren, sowie die wirtschaftliche Entwicklung, nachhaltige Mobilität und internationale Zusammenarbeit zu fördern. Auch in diesem Jahr brachte die fünfte Ausgabe der Konferenz Smart Airport Cities über 200 Teilnehmer aus Diplomatie, öffentlicher Verwaltung, Wirtschaft, Luftfahrt, Mobilität und intelligenter Stadtentwicklung zusammen. Begrüßt wurden die Gäste vom Bürgermeister der Stadt Weidenbach, Jonel Flundra, vom Kreisratsvorsitzenden Adrian Wester und vom Präfekten des Kreises Brasov, Mihai Katalin Vassi. Zahlreiche Botschafter und Konsuln sprachen auch ein Grußwort. Beschattet wurde die Konferenz zum Teil von der politischen Entwicklung hierzulande. Rumänien steht im Jahr 2025 vor erheblichen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen. Die jüngsten Präsidentschaftswahlen haben die politische Landschaft neu gestaltet, während das Land mit einem der höchsten Haushaltsdefizite in der EU konfrontiert ist. Das Wort des Tages war Stabilität, oder besser gesagt die Bekräftigung des Willens zur Stabilität. Mit dabei war auch Dr. Christian von Albrechtsfeld, Vizepräsident der deutsch-rumänischen Industrie- und Handelskammer AHK Rumänien. Er setzt sich aktiv für Technologiebildung und nachhaltige Entwicklung ein. Von Albrechtsfeld unterstrich einerseits die Gefahren der politischen Instabilität, andererseits ging er auch auf die Notwendigkeit eines Umdenkens in der Politik ein.
Für mich war das sehr wichtig, hier auch einfach aufzuzeigen, was für Möglichkeiten wir in Rumänien haben, was für Opportunitäten, wenn wir das jetzt so ausdrücken können, es gibt, aber natürlich auch, was die Gefahren sind. Rumänien hat sich in den letzten 20, 30 Jahren extrem gewandelt und weiterentwickelt. Wir haben das Bruttosozialprodukt um den Faktor 14 erhöht. Das ist das größte Wachstum, was es in der gesamten UE gibt. Natürlich basierend auf den Ereignissen 2004, 2007, also der Mitgliedschaft in der NATO und in der UE, die uns ein sehr stabiles Umfeld gebracht haben, wo die Firmen investiert haben, wo wir aber natürlich dann auch die Chance hatten, europäische Investitionen und Fonds zu bekommen. bekommen. Gleichzeitig muss man aber auch klar sagen, ist natürlich sehr viel von dem Wachstum in den letzten Jahren gerade auch sehr in den Konsum gegangen. Wir haben ein Handelsdefizit von über 30 Milliarden Euro jedes Jahr. Also es muss den Leuten klar sein, das ist der gesamte Penerere, den wir pro Jahr verbrauchen. Wir haben eine aktive Bevölkerung, die Steuern zahlt und angestellt ist, inklusive der PFA, von 5, ein bisschen Millionen Leuten bei einer Gesamtbevölkerung von 16, 17 Millionen. Das ist weniger als ein Drittel, der arbeitet und die Gelder in die Sozialversicherung zahlen. In Deutschland reden wir von Krisen, wenn wir jetzt mehr als 50% haben, die dort einzahlen. Also wir haben 43 Millionen Leute, die in die Sozialversicherung einzahlen in Deutschland von 83 Millionen, die insgesamt dort sind. Und das führt natürlich zu einer Situation, die wir auch jetzt hier noch sehen, dass wir auf der einen Seite auf dem Blatt Papier hohe Minimumlöhne haben, aber auf der anderen Seite wenig Leute, die davon profitieren. Wir haben Städte, die sich sehr gut entwickelt haben, aber wir haben auf dem Land eine Bevölkerung, ungefähr 20%, die subsidiär an der Landwirtschaft arbeiten, die zwar auf dem Blatt Papier Anrecht auf Minimumlohn haben, den aber nicht bekommen können, weil sie letztendlich das verkaufen müssen, was sie auf ihren 3 Hektar hinter dem Haus erwirtschaften. Und das sind Themen, die natürlich angegangen werden müssen und die wir natürlich auch jetzt in der ersten Tour genau gesehen haben, in der Unzufriedenheit und in der sehr starken Stadt-Land-Differenz des Wahlergebnisses. Das sind Themen, die wir machen müssen. Also eine zukünftige Regierung, ein zukünftiger Präsident, der muss natürlich dafür sorgen, dass wir diese Probleme mal adressieren, dass wir mehr Jobs schaffen in Rumänien und natürlich eine stabile Westorientierung. Ansonsten stellt sich natürlich die Frage, wer würde noch investieren? Dann werden die gesamten Probleme noch um ein großes vervielfacht.
Die Stadt der Zukunft ist eine Smart City, auf Deutsch eine intelligente Stadt. Damit bezeichnet man ein städtisches Konzept, bei dem moderne Technologien und digitale Lösungen eingesetzt werden, um das Leben der Menschen zu verbessern, Ressourcen effizienter zu nutzen und die Nachhaltigkeit zu fördern. Kronstadt ist auf dem besten Wege dahin. Ideen zur Umsetzung dieses gewagten Planes wurden bei der Konferenz ebenfalls erörtert. Und nicht zuletzt zielte die Konferenz darauf ab, Kronstadt und Weidenbach als Modellregion für intelligente Flughafenstädte zu positionieren. Somit kann man die wirtschaftliche Entwicklung, nachhaltige Mobilität und internationale Zusammenarbeit fördern. Dr. Michael Kerklo ist ein renommierter deutscher Luftmanager, der insbesondere durch seine langjährige Tätigkeit als Vorsitzender der Geschäftsführung am Flughafen München überzeugt. Kronstadt ist eine wunderschöne Stadt, beteuerte Kerklo. Man müsse aber das Stadtmarketing und das Branding verbessern.
Erstmal ist natürlich toll, dass Brașov so ein großes Potenzial hat durch den Flughafen, aber es gehört natürlich zur Weiterentwicklung eine gemeinsame Anstrengung, nicht nur des Flughafens selber, sondern der gesamten Regierung. Dazu gehört Politik, dazu gehört natürlich auch die Tourismuswirtschaft hier in Brașov und die Wirtschaft insgesamt. Sie müssen den Flughafen in den Bemühungen unterstützen. Der Flughafen muss sich weiter professionalisieren, weil es gibt ja nicht so viele Airlines, die den Flughafen anfliegen können. Das meiste Potenzial wird wahrscheinlich liegen bei den Low-Cost-Carriern, aber die haben natürlich eine große Auswahl. Insofern muss man sich gut vermarkten. Ich glaube, dass es wichtig ist, Bilder zu schaffen, die die Region repräsentieren. Und man muss einfache Botschaften haben, die man dann allerdings auch richtig und gut und professionell vermarktet, damit die Welt überhaupt weiß, dass es Brașov gibt und dass das einer der Zukunftsstandorte in Rumänien wird.
Der Flughafen Kronstadt-Weidenbach ist der erste neu gebaute Flughafen in Rumänien seit über 50 Jahren. Am 15. Mai wurde hier Geschichte geschrieben, so der Eventorganisator und Vorsitzende des Vereins Smart City Brașov, Christian Macedonski.
In Kronstadt haben wir Elektromobilität Geschichte geschrieben, aber diesmal nicht mit Elektroautos, sondern mit dem ersten Elektroflugzeug, das in Rumänien jeweils gelandet ist, hier am Kronstädter Weidenbacher Flughafen. Und ich bin sehr stolz, dass es geklappt hat. Der Flieger kam von Nürnberg, ist in Linz gelandet, dann in Győr, in unsere Partnerstädte aus Deutschland, Österreich und Ungarn und ist dann über Deva direkt nach Kronstadt gekommen.
Das ultraleichte Elektroflugzeug wurde vom rumänisch-deutschen Luftfahrtingenieur Călin Cologan entwickelt. Er absolvierte das Studium der Luftfahrttechnik in Bukarest, bevor er bei der IAR Gimbav tätig war. Kurz vor der politischen Wende zog er nach Deutschland. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Elektra Solar GmbH mit Sitz in Landsberg am Lech. Im Jahr 2011 gründete Cologan die PC Aero GmbH, die das erste elektrische Leichtflugzeug Elektra One entwickelte. Dieses Flugzeug absolvierte im März desselben Jahres seinen Erstflug und wurde später mit dem Lindbergh Prize for Electric Aircraft Vision ausgezeichnet. Ein bedeutender Meilenstein wurde nun am 15. Mai erreicht, als der Elektra Trainer, ein zweisitziges elektrisch betriebenes Flugzeug, erfolgreich von Donaueschingen nach Kronstadt flog. Diese über 1500 Kilometer lange Strecke demonstrierte die Praxistauglichkeit von Langstreckflügen mit elektrischen Flugzeugen und unterstrich Cologans Vision einer nachhaltigen Luftfahrt. Die Landung in seiner Heimatstadt Kronstadt war für ihn ein emotionaler Moment und ein bedeutender Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität, auch in Rumänien.
Es hat zwei Botschaften, dieser Flug, oder sagen wir drei Botschaften. Einmal entlang der Donau, von Donaueschingen sind gestartet bis Tulcea, Donaudelta. Das ist eine Geschichte. Donau verbindet Zentraleuropa mit Osteuropa. Die zweite ist die technologische Botschaft, die zeigen, dass mit der jetzigen Batterietechnologie kann man elektrisch auch lange Strecken fliegen. Und die dritte Botschaft ist Sentimentalmord, die Verbindung zwischen meiner neuen Heimat und meine alte Heimat.
Schon seit Jahren spielt Christian Macedonski, Präsident des Vereins Smart City Brasov, eine zentrale Rolle in der Entwicklung von Kronstadt als Smart Airport City. Er ist Initiator und Organisator der Konferenzreihe Smart Airport Cities, die sich mit der Integration intelligenter Technologien in die Flughafeninfrastruktur und die städtische Entwicklung befasst. Und auch dieses Jahr blickt er zufrieden auf die gelungene Ausgabe der Konferenz zurück.
Die Konferenz war sehr erfolgreich. Wir haben Spitzensprecher gehabt. Dr. Kerklo, der 17 Jahre den Münchner Flughafen geleitet hat, von der ersten Stunde in Hallbergmoos. Und Eugene Getenmeier, der über 30 Jahre für die Messe München gearbeitet hat. Und wir haben, ich glaube, viel Input bekommen für unser Messeprojekt in Weidenbach und natürlich auch für den Flughafen und für die ganze Region. Auch im Smart-City-Bereich haben wir Spitzensprecher gehabt. Und ich freue mich, dass wir diesmal über 200 Gäste hatten, die dabei waren und mit uns diesen Moment mitgefeiert haben.
Durch sein Engagement trägt Christian Macedonski maßgeblich dazu bei, Kronstadt als Modellstadt für intelligente und nachhaltige Entwicklung in Europa zu etablieren. Die jüngsten Wahlen in Rumänien geben Anlass zur Hoffnung. Mit dem klaren Votum für eine zukunftsorientierte Politik rückt die Förderung von Smart City Initiativen in greifbare Nähe. Digitalisierung, nachhaltige Mobilität und intelligente Infrastrukturprojekte stehen nun im Fokus. Wichtige Schritte, um Kronstadt als moderne, lebenswerte Stadt für alle Bürger zu gestalten. Der Weg ist frei für Innovation, Teilhabe und nachhaltige Entwicklung.
Funkmagazin.
Die deutsche Redaktion von Radio Bukarest ist auch als deutscher Inlandsdienst der rumänischen Rundfunkgesellschaft bekannt. Die Sendungen sind täglich empfangbar, montags bis samstags zwischen 14 und 15 Uhr Ortszeit, sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr auf mehreren Mittelwellenfrequenzen in verschiedenen Gebieten Rumäniens sowie in den Grenzregionen des Landes. Die Sendegebiete und die einzelnen Frequenzen sowie Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ro.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Wir sind nun, verehrte Damen und Herren, am Ende des Funkmagazins angekommen. Ich hoffe, Sie haben eine schöne Stunde mit uns verbracht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, sagt Ihnen nochmals aus dem Bukarester Hörfunk im Namen all meiner Kollegen Monika Strava. Wir freuen uns immer sehr, wenn Sie uns treu verfolgen, live oder online auf der Homepage des Funkforums des Vereins deutschsprachiger Medien aus Rumänien und Ungarn. Beiträge von den einzelnen Redaktionen aus der Region finden Sie in unserem Online-Medienforum unter www.funkforum.net. Auch unsere Gemeinschaftssendungen finden Sie eben dort unter Funkmagazin. Und natürlich erwarten wir Sie, werte Damen und Herren, auch Ende Juni zu unserem Funkmagazin mit den schönsten Highlights des ersten Sommermonats. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen guten Rutsch in den Sommer und alles erdenklich Gute. Bis bald, auf Wiederhören.
Wir sprechen Ihre Sprache.